Wir sind heute Morgen wieder am See Genezareth mit Jesus unterwegs. Wir sind ja schon eine Weile mit ihm nicht unterwegs. Wir sind nämlich in der Serie von der Gleichnisse und es ist immer noch die gleiche Situation. Also all die Gleichnisse, die wir in den letzten Wochen gehört haben, haben alle an diesem See stattgefunden. Dort ist Jesus angesessen und hat ganz verschiedene Prinzipien von Gott erklärt. Und auch uns hilft es heute noch, auch wenn wir nicht mehr vor 2000 Jahren leben, hilft es, weil wir immer noch in dieser Zwischenzeit leben, zwischen der ersten Ankunft und der zweiten Ankunft vom Menschensohn. Jesus selber hat sich als Menschensohn bezeichnet. Das ist einerseits eine Bezeichnung für ihn als Mensch, also wie wir Mensch war. Aber es ist auch eine Bezeichnung für ganz viel, für das, dass er auch Retter war, dass er, was er auf sich genommen hat als Sohn Gottes, auch das deutet er immer wieder an, wenn er von dem Menschensohn redet. Das gibt die Predigt für sich allein, was der Menschensohn ist. Aber das heutige Gleichnis verwendet zwei Bilder. Das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Wir nehmen jetzt mal zuerst Senfkorn. Und dazu lese ich euch den Text aus Matthäus 13, das sind nur zwei Vers, 31 und 32. Noch ein anderes Gleichnis erzählte ihnen Jesus. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Er ist der kleinste Samen, den es gibt, aber wenn er aufgeht und wächst, wird er größer als andere Sträucher. Ja, er wird zu einem Baum, in dessen Zweige die Vögel ihre Nester bauen. Wer jetzt ganz aufmerksam zugelassen hat, denkt, ja, also mein Biologieunterricht hat mich etwas anderes gelehrt. Also das ist keine Biologiestunde. Senfkorn ist nicht das kleinste Korn, das es auf dieser Welt gibt. Und die Stude, die aus dem Senfkorn entsteht, ist auch nicht der grösste Baum, den es auf dieser Welt gibt. Also Senfkorn gibt eine Stude, das gibt es ja. Sie wächst auch relativ schnell, aber es ist nicht das, was da Jesus beschreibt, biologisch gesehen. Aber Jesus hat das Bild auch gebraucht, um etwas zu verdeutlichen in seinem Reich. Und mit diesen beiden extrem grossen Baum, ganz kleinen Samen, und das stimmt ja grundsätzlich fast bei jedem, auch bei jedem grössten Baum, also wer Mammutbäume schon gesehen hat, der weiss, das sind ganz auch kleine Sämli, die am Anfang in die Erde kommen, wo es nachher einen ganz riesig grossen Baum daraus gibt. Also das Prinzip, das Jesus da erklärt, das ist das, wo klein anfängt, kann etwas Grosses werden. So gross, dass eben sogar die Vögel drin Platz haben und können drin nisten. Also am Anfang steht da ein kleiner Samen. Man sieht es da so in dieser Hand, oder? Also man sieht ihn fast nicht zwischen den Fingern. Er ist unbedeutend und man könnte ihn auch leicht übersehen. Ich weiss nicht, vielleicht haben wir auch schon aus Versehen Samen gerade weggewischt. Ja, ist ja immer auf die Zeit, das wird nichts wichtig sein. Es ist etwas Kleines, etwas Unbedeutendes. Und sobald man es aber nicht in die Erde tut, ist es wirklich wirkungslos. Also irgendwo, ja, im Kübelsack oder auf dem Kompost kommt es dann wahrscheinlich wieder. Aber je nachdem, wo es herkommt oder wo es vielleicht auf einem Steinboden, das haben wir ja im Gleichnis schon vom ersten Gleichnis gehört, je nachdem, wo der Samen angeht, ist er mehr oder weniger fruchtbar. Aber wenn er in die Erde kommt, dann entfällt seine Wirkung. Und man kann sagen, das göttliche Prinzip ist, aus ganz kleinen Anfängen kann Gott Grosses machen. Ich glaube, das ist das, die Aussage, die Gott auch machen will. Schaut nicht auf den Anfang, der ist vielleicht unbedeutend und klein, sondern schaut auf das, was allenfalls werden kann. Und ihr werdet merken, das kann zum Teil sehr lang gehen. So wie auch ein Baum sehr lang braucht, bis er vom Samen zum grossen Baum wird. Und am Anfang ist es wirklich eben so, wenn man das gesehen hat, dann ist eigentlich nichts sichtbar. Und auch dort merken wir dann, da könnte man so sagen, ja, das hat ja gar nichts gebracht. Wieso haben wir jetzt das überhaupt gesehen? Also, sehen wir noch nichts? Das ist einfach, das bringt gar nichts, sehen. Das ist, da kommt eh nichts Schlaues, oder? Aber nein, es braucht Geduld und es braucht Zeit. Und da ist auch das, was man da mit dem Gleichnis ganz fest merkt. Es hat manchmal ganz eine lange Zeitspanne, bis etwas sichtbar wird. Wir haben in ein paar Wochen haben wir Osterlager und da werden wir unserem Thema Gebet widmen. Und zwar werden wir jemanden dabei haben aus der Bewegung von 24/7 Schweiz, eine Bewegung, die in England entstanden ist. Und ihr werdet im Laufe des Gottesdienst merken, dass die Bewegung auch etwas ist, das ganz klein angefangen hat und wo irgendwann Auswirkungen hat und vielleicht noch viel weitere Auswirkungen hat, als wir uns überhaupt je werden vorstellen können. Ich habe auch gemerkt, Gebet ist etwas, das ist ein Standbein von unserer Gemeinde. Wir haben so verschiedene, ich sage jetzt wie Grundsätze, in den letzten Jahren festgelegt, was uns wichtig ist. Und zum Thema Gebet haben wir Folgendes formuliert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt. Vision vom Chor Affoltern. Wir hören bewusst auf Gottes Stimme, also Hörensgebet, um Gottes unermesslichen Reichtum zu entdecken und danach zu leben. Lebst du die Vision im Alltag? Ist das etwas, was wir in unserem Chor erleben? Ich sage euch jetzt, wo ich so kleine Samen sehe, in unserem Chor, wo eben auch in Sachen Gebet in unser Chor hineingepflanzt werden. Ich denke zum Beispiel an das VIP-Gebet jede Woche. 3-4 Leute, die zusammensitzen und für Menschen im Chor, außerhalb vom Chor, unsere Freunde, vielleicht auch mal unsere Verwandten, also unsere Bekannten, je nachdem, wer uns gerade aufs Herz gelegt wird, verbetet wird. Oder vielleicht bist du ein treuer Fürbitter oder eine treue Fürbitterin, die in deiner stillen Zeit immer wieder Sachen vor Gott anlegt. Oder du bist jemand, der Gastfreundschaft lebt, der Leute einlädt, die vielleicht zu der Gemeinde gehören, aber vielleicht auch nicht zu der Gemeinde gehören und nicht Christen sind. Vielleicht zu deinen Nachbarn lebst du Gastfreundschaft. Oder du erzählst Menschen von Jesus, wenn sie dich danach fragen oder auch wenn das Thema das angebracht ist. Oder du tust gut in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, bei deinen Freunden. Bringt es das? Ist da gerade wirklich sichtbar? Ist, wenn wir das machen, die Folge davon, dass dann jeden Sonntag neue Leute in den Gottesdienst kommen und unsere Gemeinde exponentiell wächst? Nicht immer gerade sofort. Und wir sehen dann auch oft keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen. Da hat jemand gebetet und jetzt ist etwas passiert. Ich habe im Zusammenhang mit der Vorbereitung bin ich noch auf eine Seite gestossen, wo von Gebet geredet wird und wo weltpolitisch sich Sachen verändert haben nach Gebetsoffensiven. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür, das kennen schon wahrscheinlich ein paar von euch, ist der Fall von der Berliner Mauer. Ganz viele Leute sagen, die wird ewig stehen, die wird nie umkehren. Und da haben Menschen über Monate intensiv gebetet, dass die Mauer fällt. Und sie ist, wir alle wissen, wir sind nachher Augenzeugen gewesen von dem, wo das passiert ist. Und so gibt es ganz viele andere Ereignisse, Kriegssituationen, die sich plötzlich verändert haben, weil Menschen gebetet haben. Das ist kein Automatismus, aber man kann den Zusammenhang herstellen. Ich möchte euch ganz ein ganz persönliches Beispiel sagen. Ich darf glaube wirklich sagen, und das ist auch das, was mir Leute sagen, ich glaube, in meinem Leben ist noch nie so viel für mich gebetet worden wie im Moment. Ich habe noch nie so viele Zeugnisse von Leuten, die mir zum Teil WhatsApp schreiben, ich habe heute Morgen in der stillen Zeit für dich gebetet. Ich weiss von Leuten, die mir sagen, wir beten jeden Tag für dich. Also nicht irgendwie besonders verdient, aber das ist, Gott hat das dann offensichtlich aufs Herz gelegt, warum auch immer. Warum machen die das? Oder für was muss das gut sein? Was hat das für eine Wirkung? Und ich möchte jetzt mal fragen, wer von euch ist im letzten, ich sage jetzt anderthalb Jahr, hat einen Pfnüssel gehabt, eine Verkältung, ein bisschen Fieber, ist im Spital gewesen, hat irgendetwas gehabt, wo er nicht so gesund war? Hand auf. Ja, sie würden sagen, sicher 2/3 da drin. Für mich ist es ein mittelgroßes Wunder, ich bin seit anderthalb Jahren gesund. Ich hatte keinen Pfnüssel, ich hatte keinen Husten. Ich muss zwischen den Morgen husten, das hat aber wahrscheinlich mit meinem Reflux zu tun. Aber ich bin nie wirklich, ich kann sagen, oh, jetzt bin ich verkältet, oder jetzt geht es mir nicht gut, oder ich habe eine Grippe, oder ich bin im Bett. Oder und ich weiss noch, Ende Jahr habe ich gedacht, so, jetzt ist der Dezember, und ich mache jede Wette, zwischen wie nach einem Jahr liege ich flach. Dann wird mein Körper sagen, so, jetzt bin ich dran, und jetzt wird irgendein Käfer kommen. Und es hat um mich herum Käfer gehabt. Also sie fallen zu meiner Rechten, sie fallen zu meiner Linken, kann man sagen. Und ich bin nicht betroffen gewesen davon. Und ich glaube wirklich, dass, man kann natürlich sagen, das ist ein super Immunsystem, weiss der Gucker was. Aber ich glaube, zu tiefstem Herz hat einen Zusammenhang mit diesen Gebeten. Und ich kann Gott einfach nur Danke sagen dafür. Und ich kann auch nicht sagen, dass das nächste Woche auch noch so ist. Kann ich auch nicht garantieren. Aber ich weiss, das ist wie, da ist wie, hat Gott etwas wie gemacht aufgrund von dem. Und wahrscheinlich hat er gefunden, dass es jetzt noch wichtig ist, dass sie ein bisschen gesund bleibt. Und darum, ja. Genau, was auch immer. Also ich will nicht sagen, dass Gesundheiten oder Krankheiten fehlende Gebete sind, dass ihr mich recht versteht. Ich möchte dich auch fragen, hast du schon mal etwas vom Senfkornorden gehört? Wer hat schon mal von dem gehört? Ah, niemand. Super, dann erzähle ich euch heute Morgen etwas Neues. Also, in meiner Stille Zeit-App von Lektio 365, wo auch ein Produkt von der 24-7-Bewegung ist, habe ich letzten Sonntag am Morgen und habe natürlich mega Freude gehabt, weil ich wusste, das ist meine Predigt nächste Woche und ich weiss gar nicht, was ich erzähle. Und als ich meine App gehört habe, habe ich gefunden, so cool, das ist dann spannend. Bin ich darauf gestossen, dass in dieser Kirche in London, in der Holy Trinity Church, wo der Alpha Life Kurs herkommt, wo der Ehekurs herkommt, da ist ganz viel Segen schon passiert, wo auch die Gebetsbewegung herkommt, dass die sich mal getroffen haben, am Anfang von einer Zeit, wo sie vielleicht wieder gefragt haben, wie soll es weitergehen. Und sie haben dort miteinander sogenannte Senfkornorden gegründet. Sie haben gewusst, sie haben den Auftrag für dieses weltweite Gebet rund um die Uhr, 7:24 heisst, wir beten ununterbrochen. Und sie haben sich dort 100 Freunde und Gebetspartner von Pete Gregg getroffen an diesem Abend. Und die Bewegung war etwa 5 Jahre alt. Also man kann sagen, etwa 2000 haben die angefangen, also noch in unserem Jahrhundert. Und nach 5 Jahren sind sie so zusammengekommen und haben sich gefragt, was soll. Und dann hat ihnen Gott die Vision von diesem Senfkornorden aufs Herz gelegt. Jetzt denken sie vielleicht, wie sind sie denn auf das gekommen? Sie waren natürlich angelehnt an einen noch viel älteren Orden. Nämlich ein 290-jähriger Orden, der vorher in einem Dorf im heutigen Osten von Deutschland, in der Grafschaft Sachsen, vom Graf Niklaus Ludwig von Zinzendorf, und ich gehe jetzt mal fair auf Zinzendorf, das ist ein Begriff von ein paar Nicken, und sagen, ja, den Namen habe ich auch schon gehört, genau. Der Graf Niklaus Ludwig von Zinzendorf, der hat zwischen 1700 und 1760 gelebt, und er war der Gründer von dem ersten Senfkornorden. Sie haben das genannt Sammlung von Liebhabern Jesu. Der ist 1715 gegründet worden. Jetzt könnt ihr ausrechnen, der Zinzendorf war dort 15, also Teenie im wahrsten Sinn vom Wort. Zusammen hat er sich dort getroffen mit seinem Schulkollegen aus der Schweiz, und jetzt müsst ihr gut hören, mit dem Friedrich von Wattenwil. Die haben sich nämlich am Pädagogium in Halle in Deutschland, sind die so in einer Erziehungs- und Lehranstalt für Adlige und Höhergestellte gewesen, haben sich dort getroffen und haben miteinander dort den Senfkornorden gegründet. Randbemerkung, Spuren in unser Land. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, das kommt euch in den Sinn, wie wir auch, was von Wattenwil? Es gibt doch ein von Wattenwil-Gespräch zwischen dem Bundesrat und den Parteien im von Wattenwil-Haus. Das ist ein Nachfahren von dem Friedrich von Wattenwil. Es ist eine Dynastie, eine Patrizierfamilie, die es seit dem 14. Jahrhundert gibt. Also so viel zum Thema von Segen, das fließt, oder? Und es gibt auch Spuren in der Heilsarmee. Anna von Wattenwil war eine Pionierin von der Heilsarmee zwischen 1841 und 1927. Also der Zinzendorf und der von Wattenwil haben also miteinander einerseits den Senfkornorden gegründet, und aus dem heraus entstanden ist dann die Herrenhuter Gemeinde, die es auch bis heute gibt, weltweit. Der Zinzendorf war dann auch Vater von 12 Kindern in diesen 60 Jahren. Und sie haben angefangen als kleine Gemeinschaft und sie ist darum gegangen, auch verfolgte Christen aufzunehmen aus Mähren und Böhmen damals. Das war Religionskrieg zwischen Katholizismus und Protestantismus. Und sie haben die aufgenommen, ihre Gemeinde, und aus dem heraus ist die Herrenhuter Gemeinde entstanden. Ich habe dann für mich also überlegt, vielleicht werden wir in ein paar hundert Jahren sehen, wie auch der Ukraine-Konflikt unsere Gemeinden an gewissen Orten verändert hat, wie wir Menschen aufgenommen haben aus diesen Gegenden. Ich bin dann sehr gespannt, wie das wohl noch wird sein. In Zürich können wir so ein bisschen Wirkung von dem schon ein bisschen erleben und sehen. Gell? Das kannst du bestätigen. Genau. Was hat es heute noch für Auswirkungen von dem Anfang von dem Senfkornorden? Von dem sich hingeben und Jesus zur Verfügung stellen? Wir alle kennen das Losungsbüchli. Man kann es inzwischen auch als App haben. Das Losungsbüchli kommt aus der Herrenhuter Gemeinde. Seit 1732 wird jedes Jahr so ein Büchli rausgegeben. Mit 365, 66 alttestamentlichen und neutestamentlichen Los. Wir kennen am Neujahr, dass wir das Los ziehen. Das basiert auf dieser Tradition. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Wer von euch hat das Kind das schon mal gebetet? Wer hat das zuhause gehört am Familientisch? Ich auch, genau. Niklaus Ludwig von Zinzendorf. 2000 Lieder, die der Zinzendorf dichtet hat. Also wir haben noch Nachholbedarf als Kompositionsfähigkeiten in 60 Jahren anbelangt. Auch da machen wir unser Liederbüchli auf. Jesus, geh voran. Herz und Herz vereint zusammen. Alle meine Frauentreff-Frauen checken jetzt auch, wo der Zusammenhang ist, weil die hat das im Frauentreff schon gesungen, weil wir haben auch im Frauentreff in unserer Geschichte vom Senfkorn-Glauben gehabt. Also, das begleitet uns schon die ganze Woche ein bisschen. Das bringt mich wieder zurück zu uns. Welches Potenzial liegt in unserer kleinen Heilsein, wenn wir uns zusammentun und verpflichten, dass das, was wir haben, wir 100% Gott zur Verfügung stellen. Ich weiss nicht, was Gott mit unserer Gemeinde noch vorhat in den kommenden Jahren. Aber ich weiss, dass Gott mit einer kleinen Schar, wenn sie sich zur Verfügung stellt, Grosses kann bewirken. Unsere Frage an uns ist einfach, sind wir bereit, unseren Samen in die Erde zu legen? Und da merkt ihr schon ein bisschen, das hat etwas mit dem Sterbeprozess zu tun. Den Samen in die Erde legen, das, was wir haben, Gott auf den Altar legen, das ist manchmal auch ein bisschen schmerzlich. Manchmal sind wir in Gefahr, dass wir lieber unsere Samen sammeln, dass wir sie einander gegenseitig zeigen, dass wir sagen, schau mal, musst du mal schauen, was ich für grossartige Samen habe. Wir könnten auch eine Ausstellung machen mit unserem Samen. Mit dem, was wir haben, was wir sind. Wir könnten das toll finden. Aber es wird nur dann zur Kraft werden, wenn wir bereit sind, das auch Gott zur Verfügung zu stellen. Und das bringt mich zum zweiten Teil von unserem Gleichnis. Vom Sauerteig, das Gleichnis vom Sauerteig. Das ist nur ein einziger Vers. Und der lautet, ihr seht ihn da vorne, man kann Gottes neue Reich auch mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau unter eine große Menge Mehl mischt, bis alles durchsäuert ist. Sauerteig ist etwas, das die Menschen auch schon sehr lange kennen. Soweit man weiß, stammt das älteste Fladenbrot der Welt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. So lange backt man anscheinend schon mit Brot. Das Prinzip existiert wahrscheinlich sogar schon viel länger vom Sauerteig, nämlich 1400 vor Christus. Der Erfindung wird an einen Zufall zugeschrieben. Und zwar sagt man, ein Ägypterin hat beim Brotbach ein bisschen Teig vergessen zu versorgen oder zu brauchen und hat es an der Sonne stehen. Der Teig hat dann angefangen zu gären. Und weil sie das nicht verschwenden wollte, hat sie es einfach in den nächsten Fladenbrotteig hineinverarbeitet und hat dann gestaunt, wie wunderbar das aufgegangen ist. Sauerteig, das kann man selber machen. Das könnt ihr also mal ausprobieren. Sauerteig braucht nur zwei Zutaten, nämlich Wasser und Mehl. Und ein bisschen Geduld und Zeit. Braucht etwa 9 bis 10 Tage, bis ihr einen gut angereicherten Sauerteig habt. Ihr nehmt nämlich ein bisschen Mehl, mischt ein bisschen Wasser drunter. Dann lasst ihr es mal 2 Tage geben, wie die Frau auch. Draussen an der Wärme stehen. Dann nehmt ihr die Hälfte von dem Gemisch und tun wieder Mehl und Wasser drunter. Und so machen ihr das während 10 Tagen. Tun ihr füttern. Und dann könnt ihr es am Schluss unter euer Mehl mischen. Wenn ihr Mehl mischt, und dann kommt ihr ein feines Sauerteig. Dann kommt ihr ein feines Sauerteigbrot über, wie ihr es da seht. Genau. Das ist so ein kleiner Backtipp für die Lust haben. Aber was will Jesus uns mit dem Gleichnis sagen? Er will uns ja keinen Backtipp geben, sondern er will uns etwas erklären. Und da bin ich auf die Predigt von einem verstorbenen Pfarrer Dieter Bühler aus Rohrbass gestossen, der 2013 dazu eine Predigt gehalten hat. Und weil ich sie so genial formuliert gefunden habe, habe ich gefunden, das schreibe ich nicht nochmal auf und sage euch, ich sage euch jetzt, was der Herr gesagt hat, sondern ich zitiere ihn gerade. Wer mit Sauerteig backt, der nimmt immer vom Teig, vom Heute, ein kleines Häufchen weg, stellt es an die Kühle und benutzt es als Sauerteig für das nächste Brot. Das kleine Häufchen durchsäuert eine ganze Menge Teig. Der Sauerteig löst immer wieder im neuen Brot auf. Das ist eben das Prinzip, das ich euch vorher erklärt habe. So beginnt auch das Reich Gottes bei uns damit, dass sich Jesus in mein Leben. Er will sich ganz und gar hineinmischen in mein ganzes Leben, in alles, was ich denke und tue. Wenn ich nachher aus dem Gottesdienst gehe und den Rest des Sonntags genieße, wie ich mit anderen spreche, wenn ich am Computer sitze, wenn ich Geld ausgebe und so weiter und so weiter. Jesus will ganz und ganz hineinmischen in unser Menschenleben, will in dir und in mir aufgehen. Dann werde ich nicht nur zu einem Brot, zur Nahrung für meine Mitmenschen, dann werde ich selbst zum Sauerteig, der sich wirksam in die Umgebung hineinmischt, gerade da, wo ich lebe. Allerdings nur, wenn ich nicht auf einer sicheren Insel bleibe. Das ist wieder ein bisschen ähnlich wie beim Senfkorn. Wenn ich nicht einfach nur eine Sammlung mache damit. Und mir all die Probleme unserer Gesellschaft nicht berühren, sondern mich hineingebe, mitleide, mich mitfreue, mich betreffen lasse von dem, was andere betrifft. Gottes Reich wächst in mir, in dir, da, wo Gottes Geist uns durchdringen kann, wo wir ihm Raum schaffen, wo wir ihn wirken lassen. Und Reich Gottes wächst dann zugleich durch mich, wo dieser Geist, wenn er in mir immer mehr Raum hat, mich führt, mir zeigt, wie ich konkret handeln soll. Gottes Reich findet da statt, wo Menschen sich im ganzen Sein, Denken und Handeln vor Jesus durchsäuern und prägen lassen und wo er so durch Menschen präsent sein kann. Ich bin heute Morgen noch gefragt worden, ob ich jetzt lieber würde bei der Heilsee bleiben oder ob ich jetzt lieber bei der Stadt arbeiten. Und ich habe dann einen Moment gestutzt und gedacht, ja, ich mache das da mega gerne, was ich da mache. Aber ich will das machen, wo Gott mich angestellt hat. Und darum ist der Entscheid, mich fürs andere zu entscheiden, jetzt in der nächsten Zeit, ist nicht gefallen, weil ich das lieber oder weniger gerne mache oder weil es ein bisschen einfacher ist und das andere ein bisschen schwieriger oder was auch immer. Sondern ich glaube wirklich, dass es ist, sich von Gott durchsäuern zu lassen und dann auch dort unabhängig davon, was es bedeuten kann. Darum schließe ich jetzt mit diesen zwei Prinzipien, beziehungsweise wir kommen nochmal auf das letzte Prinzip zurück. Gottes Reich findet da statt, wo Menschen sich mit ihrem ganzen Sein, Denken und Handeln von Jesus durchsäuern und prägen lassen. Und sich so durch Menschen präsent sein kann. Also, dass wir so gegenwärtig sein können bei den Menschen, das aus dem Zitat von dieser Predigt. Und auch das Zweite, dass man dort, wo etwas klein anfängt, das nicht für gering achtet, sondern immer damit rechnet, dass Gott aus kleinen Anfängen etwas Grosses machen kann. Amen.